Ich weiß nicht, wie doll mein Kratzer an meiner Stirn jetzt die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Aber damit er es nicht die ganze Predigt tut, erkläre ich es lieber, woher er kommt. Ich bin heute zu Fuß hergekommen über den Schulhof und dann dachte ich, die Sonne blendete so, ich musste nach unten schauen und dachte, ich gehe am Schild vorbei, aber falsch gedacht. Das Schild selbst hing ein bisschen tiefer, als ich damit gerechnet habe. Das Peinliche dabei ist, das ist schon zum zweiten Mal passiert. Genau an dem gleichen Schild. So, und jetzt möchte ich unsere Aufmerksamkeit von meinem Kopf auf das Herz lenken. Welche Überleitung. Vor einiger Zeit hatte Gott meine Aufmerksamkeit auf mein Herz gelenkt. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich in den geistlichen Zusammenhängen vieles erklären kann. Doch im praktischen Ausleben dieser Wahrheiten, dieser geistlichen Wahrheiten, versage. Ich habe festgestellt, dass mein Glaube hauptsächlich auf der Kopfebene ablief und deshalb in der Praxis nur sehr wenig Anwendung fand. In der Bibel aber merke ich, dass es häufiger das Herz angesprochen wird als Sitz unserer Gefühle, unserer Entscheidungen, unserer Seele, die auch den menschlichen Geist beinhaltet. Weil ich aber gewohnt bin, nach meinem Verstand zu handeln und die Regie dem Verstand zu überlassen, kann der Heilige Geist in meinem Herzen, in meinem Leben eher nicht zum Tragen. Dies hat fatale Folgen. Denn die Bibel warnt uns davor, sich ausschließlich auf den Verstand zu verlassen. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sagt sie wörtlich. Und empfiehlt uns, auf den Zustand des Herzens mehr Acht zu geben. Mehr als alles in der Welt. Behüte dein Herz. Und empfiehlt, außerdem sagt die Bibel uns, dass Geistliches nur geistlich beurteilt werden kann und anders nicht zu erfassen ist. Wir sind also darauf angewiesen, besonders auf unser Herz zu achten und auf das Wirken des Heiligen Geistes darin. In ihm. Anders wird ein geisterfülltes Leben nicht möglich sein. Im Laufe dieses Prozesses habe ich auch schon einige Predigten gehalten, hier von dieser Stelle. Zum Beispiel vor einem Jahr, die Herztransplantation Gottes. Ich hatte den Text aus Hesekiel gehabt, wo Gott es offenbart, dass er das vorhat, dass er ein aus dem Menschen das steinerne Herz, was nicht fähig ist zu einer pulsierenden Beziehung mit Gott, herausnehmen will und ein fleischernes hineinpflanzen will, damit der Mensch fähig ist zu einer pulsierenden Beziehung mit Gott. Vor kurzem hatte ich die Predigt gehalten, ein reines Herz, das Werk Gottes. Da hatte ich die Seligpreisung, die sechste Seligpreisung erwähnt. Selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden und nur sie werden Gott sehen. Heute habe ich die erste Seligpreisung zu meinem Thema gewählt. Jesus sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. denn ihnen gehört das Himmelreich. Matthäus 5, Vers 3. Das Predigtthema habe ich dazu formuliert, abhängig sein, aber richtig. Es gibt hier in Matthäus Kapitel 5 8 Seligpreisungen. Jesus ist am Anfang seiner Tätigkeit und stellt sein Reich vor. Er zeigt den Charakter dieses Reiches und den Charakter derer, die Eigenschaften derer, die in dieses Reich Teilnehmer sein wollen. Auch stellt er hier aber nichts vor, was er nicht auch selber schon lebt. Im Grunde sind das Eigenschaften, alle Eigenschaften, die er auch hat. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, für dieses Reich, dann meint er, dass wenn jemand vorhat, in dieses Reich mit einzusteigen, dann wird es nicht anders gehen, als er mit Jesus zu tun hat. Eine weitere Besonderheit dieses Reiches der Himmel ist, dass es nicht erst im Himmel zu suchen ist, sondern schon hier und jetzt gelebt werden kann, dieses Reich der Himmel. Heute nehmen wir uns die erste Seligpreisung vor. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Diese erste Seligpreisung wurde schon oft missverstanden, auch von mir. Einerseits will man nicht geistlich arm sein, sondern geistlich reif. Und geistliche Reife kann man doch kaum mit Armut bezeichnen, oder? Daraus folgt, dass man das geistlich irrtümlicherweise mit geistig manchmal ersetzt hatte. Und so bekam man eine Seligpreisung für geistig Behinderte oder geistig arme Menschen, die nicht zurechnungsfähig sind und deshalb sowieso in den Himmel kommen. Aber diese Auslegung ist eigentlich eine Reinlegung und deshalb falsch. Andererseits will man als Christ der Bibel Recht geben und ernst nehmen. Und wenn Jesus dieses als Tugend ansieht, wenn wir geistlich arm sind, so will man ihm Recht geben und betont möglichst oft, wie schwach und wie klein und wie nichtig und wie ein kleiner, armseliger Sündermann ist. Aber auch diese Auslegung ist falsch. Denn sie würde ignorieren, dass die Bibel an sehr vielen Stellen zeigt, dass das Leben im Reich Gottes eine immense Aufwertung unseres Lebens ist. Die Bibel spricht von, in die Familie Gottes aufgenommen zu werden, mit allen Privilegien, die daraus folgen. Ich weiß, dass das Leben von vieler Christen, von vieler gläubiger Menschen, ja, oft auch meins, eher das Gegenteil ausstrahlt. Aber dies ist das Zeugnis der Schrift und das Zeugnis vieler gläubiger Menschen, die trotz äußerer Armut sich für sehr reich halten. Trotz leerem Portemonnaie viel zu geben haben. Trotz körperlicher Gebrechlichkeit anderen Mut zusprechen und Kraft geben können. Die vielleicht trotz geschrumpelter Gesichtszüge ein schönes Herz haben. Was meint denn Jesus damit, wenn er sagt, Gott ist begeistert über Menschen, die ihre Armut vor ihm bekennen und erkennen? Zunächst zum Wort arm, griechisch ptochoi. Es gibt noch ein anderes Wort in der Bibel, die Armut bezeichnet. Die jemanden bezeichnet, der arm ist, wir würden sagen, heute unter der Armutsgrenze lebt. Oder Leute, die kein Glück hatten und vielleicht ihre Arbeit verloren haben und deshalb nur mit sehr wenig zurechtkommen müssen, aber auch nicht verhungern müssen. In unserer Gesellschaft sind Hartz IV zum Beispiel, Empfänger zum Beispiel die Armen. Rein äußerlich kann man es ihnen oft gar nicht ansehen. Aber das Wort Ptochoi bezeichnet jemanden, der gar nichts hat. Das deutsche Wort arm kann das wirklich nicht ganz fassen und erklären. Aber in Russisch gibt es ein Wort, das so klingt, Nishi. Und Nishi ist jemand, der gar nichts hat, der bettelarm ist. Und wenn dir ein Nishi begegnet, dann ist er ganz auf deine Güte angewiesen. Und wenn du ihm nicht hilfst, dann kommt er um. Und über solche Menschen freut sich Gott? Ja, wenn sie vor ihm so erscheinen. Es ist nicht unsere Eigenschaft, so vor Gott zu erscheinen. Wir neigen eher dazu, zu Gott zu kommen und noch was mitzubringen. Nach dem Motto, Gott hat Glück gehabt, dass er mich gefunden hat. Oder wenn wir unsere Armut vor Gott bekennen und ihn bitten, uns in sein Reich aufzunehmen, so reicht es aus und Gott kommt in uns, kommt in sein Reich, nimmt uns in sein Reich auf. Aber dann neigen wir dazu, Gott zu zeigen, wie doll wir ihn lieben. Und bemühen uns, möglichst viel für ihn zu tun. Wandeln sein großes Geschenk, was er gerne gibt, in einen Kredit um, sozusagen, den wir mit Zinsen zurückzahlen. So ein Stand wird uns früher oder später zu Frustration führen. Denn so viel wie Gott uns schenkt, können wir ihm nie und nimmer in unserem ganzen Leben auch nur ansatzweise zurückzahlen. Und wir würden Gott in seiner Fülle und in seiner Güte nicht wirklich kennenlernen. Ein Beispiel dafür bringt Jesus selbst in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Letzten Sonntag hatte ich die kurz angeschnitten in der Kindergeschichte. Kennt ihr die Geschichte noch vom verlorenen Sohn? Ich weiß, ihr kennt sie. Ein Vater hatte zwei Söhne. Einer davon ging in die Welt mit dem Geld des Vaters und kam bald enttäuscht und ohne Geld wieder. Und wenn der Vater, und mit Vater stellt Jesus hier Gott dar, und wenn dieser Vater ihn nicht aufgenommen hätte, wäre dieser bettelarme Nishi-Sohn zugrunde gegangen. Er hätte nicht überlebt. Doch der Vater kann es kaum erwarten, seinen verlorenen Sohn wieder aufzunehmen und in seinen Stand als Sohn einzusetzen. Trotzdem, dass das Geld fehlte, was er mitgenommen hatte. Denn Gott ist ein guter Vater und er ist reich und freizügig und wünscht, dass seine Kinder möglichst viel davon nutzen, von seinem Reichtum. Er hatte aber zwei Söhne. Der zweite Sohn blieb ja zu Hause. Aber auch er kannte seinen Vater nicht wirklich. Er hält den dem Vater vor, dass er als Sohn zu viel gearbeitet hatte und zu wenig bekommen hatte. Es scheint sogar, als wäre er auf seinen jüngeren Bruder etwas neidisch gewesen. Er hätte auch gern mehr ausgegeben, um mit seinen Freunden zu chillen. Aber du, Vater, wirft er ihm vor, hast mir nicht mal ein Lämmlein dafür gegeben. Wirft er dem Vater vor. Der Vater antwortet, wo liegt das Problem? Alles, was mein ist, ist auch dein. Du hättest es dir nehmen sollen. Mit anderen Worten, der ältere Sohn war zwar nie von zu Hause weggegangen, war seinem Vater treu beim Arbeiten geblieben, kannte ihn aber nicht wirklich. Seine Großzügigkeit, seine Freude am Leben der Söhne, sein Interesse daran, dass es seinen Kindern gut geht, hatte der ältere Sohn nicht bemerkt. Kann es sein, dass es heute vielen Christen ähnlich ergeht? Gott ist glücklich über Menschen, die sich von ihm retten lassen, in eine persönliche Beziehung mit ihm sich einlassen und ihn als Vater kennenlernen. Der reich, großzügig, freundlich und liebevoll ist. Am Anfang habe ich gesagt, dass Jesus nichts gelehrt hatte in den Seligpreisungen, was er nicht selbst schon gelebt hat. Wie lässt sich denn die erste Seligpreisung auf Jesus anwenden? War Jesus bettelarm? Ich denke, Philipper Kapitel 2 hilft uns da weiter. Philipper Kapitel 2, Verse 5 bis 8. Da zeigt Paulus, in welche Armut Jesus sich herabließ. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war, höchste Stufe, alle seine Vorrechte, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, unterste Stufe. Denken wir. Aber er erniedrigte sich noch mehr unter der Treppe. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Diese und viele andere Stellen der Bibel zeigen, dass Jesus sich völlig abhängig von Gott machte. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Und wenn der Gott, der Vater, ihn da nicht raushelfen würde, könnte er gar nichts tun. Darum hielt Jesus immer die Beziehung mit seinem Vater aufrecht. Er sagt, ich und mein Vater sind eins. Und Jesus selbst bezeugt seine Abhängigkeit vom Vater. In Johannes Kapitel 5, Vers 30. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Auf einer anderen Stelle sagt Jesus, der Sohn sieht, was der Vater tut, und das tut er selber auch. So hat sich Gott das auch mit uns gedacht. In Wirklichkeit kann keiner von uns Gottes Werke tun. Es sei denn, Gott durch seinen Heiligen Geist wohnt in uns und tut seine Werke. So hatte der zweite verlorene Sohn auch handeln sollen. der zu Hause geblieben war. Er hätte mehr Zeit mit seinem Vater verbringen sollen, ihn besser kennenlernen. Und so hätte er ihn mehr als einen reichen, großzügigen, liebenden, motivierenden Vater kennengelernt. Paulus zeigt nochmal, wie abhängig Jesus von seinem Vater war, in einem anderen Text. Und jetzt bitte ich alle aber besonders aufzupassen, denn wenn ich jetzt anfange, den Vers zu lesen, wird das euch vorkommen, als fange ich ein neues Thema an. Dem ist aber nicht so. Ich will das vorhandene Thema, abhängig sein, aber richtig, verdeutlichen. In Römer Kapitel 6, Vers 4 schreibt Paulus: Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie, merkt euch dieses Wort, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir kennen diesen Text als Begleittext für unsere Taufkandidaten. Doch ich hatte diese Aufforderung sehr lange missverstanden. Gleich wie Christus, so auch wir, schien für mich ein unerreichbares Ideal. Oder habt ihr es gleich verstanden? Ist uns schon aufgefallen, wie abhängig Jesus von seinem Vater war, als er tot war, als er im Grab lag? Er konnte sich nicht selbst auferwecken. Jesus war wirklich tot. Jesus hatte seine Göttlichkeit abgelegt und war völlig auf Gott und den Heiligen Geist angewiesen, dass er nicht im Grabe bliebe. So auch wir in einem neuen Leben wandeln. So abhängig von Gott, wie Jesus im Grab war, so ist auch unser neues Leben in Abhängigkeit von Gott möglich. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass das neue Leben in Kraft, das neue geistliche Leben ist nicht möglich außerhalb der Abhängigkeit von Gott. Zum Beispiel, für uns klingen diese Zusammenhänge vielleicht sehr bekannt und wir haben vielleicht die selber schon darüber argumentiert. Aber man versuchte, dieses Abhängigkeit von Gott mal einer gefährdeten Gruppe näher zu bringen. Da widersprach plötzlich ein Alkoholabhängiger. Er sagte: Ich bin lange Jahre abhängig gewesen vom Alkohol. Und ich bin hierher gekommen, um frei zu werden und nicht wieder abhängig. Und in der Bibel steht ja auch: Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ihr wollt mich wieder in eine Abhängigkeit führen? Am nächsten Tag war Klettern in den Bergen angesagt. Und an einer Klippe hat man Vertrauen geübt, indem sich die Teilnehmer der Gruppe einzeln abseilen ließen. Und als unser bekannter Alkoholabhängiger dann am Seil hing, wurde das Seil gestoppt. Und der Gruppenführer holte sein Taschenmesser aus der Tasche und hielt das in der Nähe vom Seil. An den Teilnehmer gewandt, fragte er: Wie ist das? Willst du immer noch ganz frei sein? Ich kann das jetzt bewerkstelligen. Du kannst komplett frei sein. Von allem. Unabhängig. Zum Beispiel vom Seil. Auch wenn das mit dem Messer nicht wirklich ernst gemeint war, so hatte dieser Teilnehmer doch eine wichtige Lektion gelernt. Wirkliche Freiheit ist nur in der richtigen Abhängigkeit möglich. Deshalb abhängig sein, aber richtig, Glücklich zu preisen sind die, die arm bzw. komplett abhängig sind von Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Gott, dies ist die Grundvoraussetzung im Gottesreich. Jesus lehrt das in den Seligpreisungen. Und Gott hat Freude daran, uns zu beschenken, aber er kann das nicht, wenn wir unsere Hände zuhalten, unsere Taschen voll haben und nichts oder nur wenig von ihm erwarten. Noch viel mehr als uns zu beschenken, will Gott als Person wahrgenommen werden. Er sucht praktisch nach Menschen, die ihr Herz, ihr inneres Auge nach ihm ausrichten. Ihn, den liebenden Gottvater, zu bemerken, mit ihm in seiner Gegenwart Zeit zu verbringen. Im Gegensatz dazu gefällt das Gott gar nicht, wenn jemals seine Kinder sich müht, die stille Zeit abzuhalten. Wenn deine stille Zeit dich langweilt, dann ist es höchstwahrscheinlich auch so, dass es Gott auch langweilt. Es ist dann an der Zeit, Gott zu suchen. Aber wenn du Gottes Gegenwart erlebst, dann wird dich nichts davon abhalten, sich ganz danach auszustrecken, noch mehr davon zu erleben. Ich frage mich manchmal, was hat Noah zum Beispiel veranlasst, 100 Jahre lang an der Arche zu bauen und nicht daran zu zweifeln, dass es wirklich Gott gewesen ist, der zu ihm gesprochen hat. Denn alle anderen Zeichen, alle anderen Leute um ihn herum zeugten eher auf das Gegenteil. Oder was hat Abraham zum Glaubenshelden gemacht, als er 3 Tage lang zum Berg Moria wanderte mit seinem geliebten Sohn Isaac als Opferlamm? Ich hätte schon längst nach Bibelstellen gesucht, um zu zeigen, dass Gott sowas überhaupt nicht verlangen kann. Bei Abraham ist es noch beeindruckender. Gott nennt ihn mein Freund Abraham. Aber gab es da nicht die Geschichte mit Hagar und Ismael, wo Abraham offensichtlich nicht nach dem Willen des Herrn gehandelt hatte? Und hatte er nicht seine Frau 2-mal in einem Harem von einem gottlosen Machthaber abgegeben, nur um seine eigene Haut zu retten? Dabei wissen wir gar nicht, ob die Gefahr wirklich so akut war. Abraham war vielleicht nur ängstlich in seinem für ihn neuen Umgebung. Ist das nicht ermutigend für uns, dass der größte Glaubensheld, der auch so genannt wird in der Bibel, versagt? Und das mehrmals? Und Gott scheut sich nicht, bei Mose im brennenden Busch sich als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu nennen, sich so vorzustellen. Noch eine Besonderheit zeichnet diese Menschen aus. Und ich vermute, das ist es, was Gott an diesen Menschen gefällt. Sie alle nehmen Gott beim Wort und geben sich nicht mit wenigem zufrieden als mit dem, was Gott ihnen versprochen hatte. Es gibt noch viele Vorbilder in der Bibel und jeder von denen hat seine Macken. Aber sobald es jemanden gibt, der Gott ernst nimmt, der sein Augenmerk auf Gott ausrichtet, zu dem bekennt sich Gott. Dieses Prinzip hat sich nicht geändert. Gott sehnt sich nach Menschen, die ihn suchen. Gott hält Ausschau nach Menschen, die ihn beim Wort nehmen. Gott liebt es, Menschen zu beschenken. Manchmal, oder soll ich sagen, oft anders als das, wir uns vorstellen. Doch er ändert sich nicht. Unsere Vorstellungen schon. So habe auch ich mich entschieden, sich von Gottes Geist meine Vorstellungen korrigieren zu lassen. Die Berichte in der Bibel zeigen, dass Gott nicht zu begreifen ist. Keiner kann behaupten, Gott begriffen zu haben. Und wenn jemand meint, zu wissen, wie Gott ist, wird er im besten Falle nur eine Seite von ihm kennen. Und zwar auch nur so lange, bis Gott seine Einstellung, seine Erkenntnis korrigieren wird. Andersherum können wir aber bitten. Können wir Gott bitten, uns unser eigenes Herz zu zeigen, zugänglicher zu machen. Der Psalmist sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Er ist der Kenner der Menschenherzen. Und er kann dein und mein Herz verändern, damit wir mit dem Herzen Gott sehen lernen. Gott ist ja treu und gerecht. Und wenn wir ihn einladen, in unserem Herzen zu wohnen, dann kommt er. Leider befinden wir uns oft nicht auf unserer Herzensebene, sondern vielleicht im Verstand. Und so kommt die große Veränderung in unserem Herzen oft nicht wirklich zum Tragen. Aber auch damit sind wir von ihm abhängig. Denn Gott offenbart sich, wem er will, und weht mit seinem Geist, wo er will. Wir können ihm nur unsere Abhängigkeit signalisieren. Und wir können als offene Gefäße vor Gott erscheinen und ihn darum bitten, unsere Abhängigkeit von ihm zu füllen. Jesus sagte, glücklich zu preisen sind die Menschen, die arm vor Gott sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich will in diesem Sinne sagen, abhängig sein, ja, aber richtig. Amen.